DW Menschen und Märkte.
Neue Rekorde oder saftiger Crash? Der DAX 2018. Kneipenvergnügen oder TV-Sport? Millionenumsätze mit Pfeile werfen. Wer zuerst kauft, knallt trotzdem nicht früher. Der Feuerwerksverkauf ist angelaufen. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Ein großes Streitthema bei den Verhandlungen zu den Freihandelsabkommen TTIP und CETA waren die unabhängigen Schiedsgerichte. Vor allem in Deutschland haben viele Menschen lautstark dagegen protestiert. Wir haben noch ein funktionierendes Justizsystem. Warum sollten wir uns in solch wichtigen Fragen den Entscheidungen intransparenter Geheimgerichte unterwerfen? So die gängige, mitunter nicht ganz sachliche Kritik. Doch man kann das auch etwas entspannter sehen, hat Pascal Lechler in Brüssel erfahren. Vor allem, weil es ja auch Alternativen gibt.
Die Idee, ein unabhängiges Gericht einzurichten, ist älter als die Aufregung um TTIP und CETA. Sie kommt ursprünglich aus dem Europaparlament, erinnert sich der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange von der SPD.
Das Parlament und ich persönlich war der Meinung, dass die alten Regelungen zur Beilegung von Streitverfahren im Investitionsbereich, diese alten sogenannten ISDS-Verfahren, private Schiedsgerichte, auf den Müllhaufen der Geschichte gehören, weil in der Regel dort Industrieinteressen, Unternehmensinteressen gegenüber staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten dominierten und in die Regelungsmöglichkeit von Staaten eingegriffen wurde.
Statt der verhassten privaten Schiedsgerichte soll es jetzt erstmals ein permanentes öffentliches Gericht geben, so wie der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag mit unabhängigen Richtern und transparenten Verfahren. Wie in einem rechtsstaatlichen Gerichtswesen soll es die Möglichkeit zur Revision geben und der Anwendungsbereich soll gegenüber den privaten Schiedsgerichten deutlich reduziert werden.
Es geht nur um den Fall, dass ausländische Investoren gegenüber inländischen Investoren diskriminiert werden. Und damit viele Klagen, die früher bei den privaten Schiedsgerichten anhängig waren, wo es eben um die Frage von Setzen von Regeln durch Staaten ging, nicht mehr Gegenstand sein kann.
Dem Europäischen Gewerkschaftsbund ETUC allerdings gehen die Planungen für den Internationalen Handelsgerichtshof noch immer nicht weit genug. Auch der neue Handelsgerichtshof stellt nach Ansicht des ETUC keine wirkliche Verbesserung dar. Sein Aufgabenbereich sei viel zu eng gefasst, meint Gewerkschaftssekretärin Lina Carr. Es bleibt ein separates Rechtssystem, das ausländischen Investoren weiterhin Privilegien einräumt. Inländische Investoren sind im Nachteil. Außerdem haben die Sozialpartner keinerlei Klagemöglichkeiten. Umwelt- und Arbeitnehmerfragen können nicht vorgebracht werden. Derselben Ansicht ist der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold. Er geht sogar noch weiter. Auch Umwelt- und Verbraucheraspekte würden vom Internationalen Handelsgerichtshof nicht abgedeckt.
Was wir letztlich brauchen, ist internationale Gerichtsbarkeit. Damit sind wir völlig einverstanden. Aber Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass alle Geschädigte als auch Nutznießer von Investitionen Klagemöglichkeiten bekommen. Das fehlt diesem Vorschlag und deshalb passt er eigentlich auch nicht in die Tradition der sozialen Marktwirtschaft.
Die Mängel des Internationalen Handelsgerichtshofs könnten durch das geplante UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten behoben werden. Über so ein Vertragswerk wird gerade beim Menschenrechtsrat in Genf verhandelt. Das Abkommen könnte erstmals für Unternehmen verbindliche Regeln schaffen und Geschädigten Klagemöglichkeiten eröffnen. Sven Giegold plädiert für die Einführung beider Instrumente, des Internationalen Handelsgerichtshofs und des UN-Abkommens. Bis aber beide Verträge, also der Internationale Handelsgerichtshof und das UN-Abkommen, überhaupt unterschriftsreif sein werden, werden noch mindestens 2 oder mehr Jahre vergehen. Beide Institutionen werden am Ende aber nur Sinn ergeben, wenn möglichst viele Länder mitmachen.
Aus Brüssel berichtete Pascal Lechler. Das Thema wird uns also garantiert auch im nächsten Jahr noch beschäftigen. Wenn nur alle Prognosen so einfach wären. Wie zum Beispiel wird es dem DAX im nächsten Jahr gehen? Nun, Wir sollten nicht vergessen, Wirtschaftsjournalisten haben nicht das zweite Gesicht. Sie sind natürlich keine unfehlbaren Anlageexperten. Wären wir es, keiner von uns ginge mehr arbeiten. Wir schnitten nur noch Coupons und ließen sie weiter schön im Dunkeln tappen. Dieter Reck hat sich bei der undankbaren Aufgabe, in die Börsenzukunft zu schauen, Hilfe auf dem Börsenparkett gesucht.
Mit Prognosen über künftige Entwicklungen am Aktienmarkt ist das so eine Sache. Carsten Czeski von der ING DiBa bringt es auf den Punkt.
Ja, da steht man natürlich immer wieder am Ende des Jahres mit dem Blick in die Glaskugel.
Und dieser Blick kann auch schon mal daneben gehen. Das haben die Prognosen für 2017 gezeigt. Da waren Finanzexperten zum Jahresbeginn eher skeptisch. Gründe waren politische Risiken. Stichworte: die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, das Brexit-Votum der Briten, die drohenden Wahlerfolge von Populisten in Frankreich und den Niederlanden. Doch dann wurden die negativen Erwartungen nicht Wirklichkeit, zumindest nicht in der vermuteten Schärfe. Für Ulrich Kater von der Dicker Bank wurde damit eine Wende eingeleitet.
Im Fahrwasser dieser politischen Aufhellung und zusammen mit einem sehr, sehr starken weltwirtschaftlichen Umfeld hat auch die europäische Wirtschaft einfach sämtliche Erwartungen geschlagen.
Diese wirtschaftliche Stärke hat dann auch den Aktienmarkt beflügelt. Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianz, ist sicher, dass sich diese Entwicklung auch im kommenden Jahr fortsetzen wird. Darauf deuten für ihn alle Wirtschaftsindikatoren hin und das in allen wichtigen Wirtschaftsräumen der Welt.
Deswegen vermute ich auch, dass die Börsen ihren Höhepunkt noch nicht gesehen haben, sondern weiter anziehen werden angesichts auch sehr, sehr niedriger Zinsen und guter Gewinnentwicklungen, ist das relativ klar.
Aber die Volatilität wird im nächsten Jahr zunehmen. Das heißt, starke Kursschwankungen könnten im Gegensatz zu diesem Jahr an der Tagesordnung sein. Unter anderem wegen Gewinnmitnahmen angesichts hoher Unternehmensbewertungen. Trotz des weit verbreiteten Optimismus sehen Finanzexperten durchaus auch Risiken für den Aktienmarkt. Stefan Bielmeier von der DZ Bank.
Im kommenden Jahr die wesentlichen Risiken sind politischer Art. Zum einen kann man natürlich sagen, die Wahlen in Italien, der Brexit, wie er dann auch immer verläuft, eine eventuelle Krise im Mittleren Osten, was natürlich zu einem höheren Ölpreis führen könnte. Das sind, denke ich mal, so größere Krisen, die man vielleicht beobachten könnte.
Chris Zwermann, unabhängiger Bankenanalyst, sieht ein weiteres mögliches Risiko für den Aktienmarkt.
Ich glaube, dass wir insgesamt im nächsten Jahr Kapazitätsprobleme in der Wirtschaft haben. Das heißt, wir können gar nicht sehr viel weiter wachsen.
Unter anderem wegen der befürchteten Überhitzung der Wirtschaft prognostiziert Chris Zwermann den DAX zum Jahresende 2018 bei 12.000 Punkten. Das wäre ein Minus von gut 1.000 Punkten trotz guter Konjunktur, trotz niedriger Arbeitslosigkeit und trotz Niedrigzinspolitik der Zentralbanken. Carsten Junius von der Bank Safra Sarrazin kommt unter anderem wegen dieser Einflussfaktoren zu einem ganz anderen Ergebnis.
Wir erwarten den DAX bei 15.000 zum Jahresende 2018.
Prognosen für den DAX zwischen 12.000 und 15.000 Punkten und das mit jeweils guten Argumenten. Die Glaskugel erlaubt viele Interpretationen.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Dieter Reck. Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London hat gerade ein Deutscher für eine Sensation gesorgt. Kevin Münch hat in der ersten Runde den Ex-Weltmeister Adrian Lewis ausgeschaltet. Obwohl der Bochumer schon in der zweiten Runde selbst die Segel streichen musste, er steht stellvertretend für den Darts-Boom in Deutschland. Der findet zwar nicht in der Kneipe statt, wie im Darts-Mutterland England, sondern eher im Fernsehen. Dass die Pfeilewerferei auch hierzulande recht schnell ein ganz ertragreicher Sport geworden ist, hat einen einfachen Grund. Reklamefachleute haben das Potenzial dieses Sports erkannt und auszubeuten begonnen. Mats Nicholson mit Einzelheiten.
Stand up if you love the darts, singen knapp 4000 Fans. Sie feiern und die Darts-Verantwortlichen freuen sich. Die Party läuft, die Halle ist voll. Die Aufmerksamkeit groß. Aber wie kann das sein? Ist das Zufall?
Das wäre natürlich die einfachste Antwort für alle anderen Verbände. Ja, die hatten Glück, ja, das ist Zufall, das liegt an deren Sportart, wir können das nicht. Das sehe ich anders.
Felix Appelfeller kennt sich aus. Er ist Senior Sponsoring Manager bei Jung von Matt Sports in Hamburg, einer Top-Adresse, wenn es um Sportvermarktungsfragen geht.
Das sehen wir tagtäglich, wenn wir für unsere Kunden an Verbände rantreten und sagen, ist das und das mal möglich, da sich aufzumachen und zu sagen, warum nicht, das ist für alle von Vorteil, das vermissen wir bei vielen anderen Verbänden. Und ich glaube, da ist der Dartsport noch, weil auch noch relativ jung, sage ich mal, zumindest bei uns direkt, ist noch sehr, sehr offen für Neuigkeiten.
Die Erfolgsgeschichte des Darts begann vor knapp 25 Jahren. Die Professional Darts Corporation, PDC, wurde gegründet. Und die Leute an der Spitze haben erkannt, dass ihr Produkt ziemlich viel Potenzial hat.
Mit Darts kann fast jeder irgendwas verbinden, weil jeder schon mal entweder ein paar Pfeile an die Scheibe geworfen hat oder zumindest es gesehen hat. Ist halt eine Kneipentradition, ist ein Kneipensport, kommt aus dem Arbeiterviertel, deswegen kann sich jeder damit irgendwie identifizieren und jeder kann es auch mal ausprobieren.
Also entwickelten die PDC-Leute ihr Partykonzept. Hohe Konzentration bei einer Präzisionssportart, gepaart mit tausenden Feierwütigen. Eigentlich passt das ja überhaupt nicht zusammen. Aber genau das meinen Vermarktungsexperten wie der Hamburger Appelfeller mit anders denken.
Also man bekommt im TV mit, was da abgeht, wie sehr viel Spaß die Leute da haben. Also gefühlt das Mallorca des Sports. Und dadurch wird das natürlich auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Und wenn man in London dann mit deutschen Fans spricht, klingt das auch genauso.
Ja, wir dachten uns, da müssen wir hin.
Der nächste Punkt der Erfolgsgeschichte sind die Typen.
Also ich glaube, die Inszenierung von Einzelpersonen spielt eine absolut zentrale Rolle beim Erfolg dieser Sportart. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Personen ein bisschen anders sind als klassische Leistungssportler. Also sie sind Leistungssportler, aber sie sehen eben anders aus.
Eigene Einlaufmusik, Tätowierungen, verrückte Frisuren. Das kommt an bei den Fans. Skeptiker gibt es natürlich trotzdem. Ist Darts nun ein Sport oder nicht? Was steht im Mittelpunkt? Das Spiel oder die Party? Aber ob man Darts nun mag oder nicht, eines muss man den Verantwortlichen lassen. Sie haben aus Vermarktungssicht ziemlich viel richtig gemacht.
Ja, so kann man's sehen. Das war ein Beitrag von Mats Nicholson. Ein anderer Zeitvertreib, der uns in den kommenden Tagen lautstark begleiten wird, muss nicht groß vermarktet werden. Die Silvesterknallerei. Die Tradition, die dahinter steht, macht Reklame fast überflüssig. Das Feuerwerk zum Jahreswechsel ist auf jeden Fall ein Riesengeschäft. Beim Statistischen Bundesamt schätzt man den Umsatz in diesem Jahr genauso hoch wie im vergangenen. Da wurden von den Deutschen rund 137 Millionen Euro in die Luft gejagt. Dabei ist der Handel nur in einem ganz engen Zeitfenster erlaubt. Bei der Firma Weco, eigenen Angaben zufolge das größte Feuerwerksunternehmen Europas, stehen dann die Jahreswechselfeuerwerker Schlange. Jörg Sauerwein hat sich eingereiht.
Qualm und der Geruch von Feuer liegen in der Luft. Da würden beim Feuerwerkshersteller Weco in Eitorf bei Bonn normalerweise die Alarmglocken schrillen. Aber es sind nur hunderte Feuerwerksverrückter, die schon die ganze Nacht über warten, dass es endlich losgeht mit dem Werksverkauf. Eingemummelt in dicke Jacken und ausgerüstet mit heißem Tee, Glühwein oder Bier. Und natürlich
Feuer auf jeden Fall, weil ansonsten friert man sich den Ast ab.
An den Feuerstellen erkennt man diejenigen, die schon Erfahrung haben, wie auch die zwei jungen Männer, die als allererste in der Schlange standen.
Wir sind Andreas und Mike aus Troisdorf und sind seit 10.30 Uhr hier, morgens, gestern Morgen, ja.
Sie haben alles dabei, was man für fast 20 Stunden Schlange stehen braucht. Eine Wasserpfeife, Musik, Feuerschale, 9 Säcke Holz, Grill und das passende Fleisch und natürlich reichlich Getränke. Sie sind wegen des Feuerwerks gekommen, wollen ein paar Überraschungspakete kaufen, aber das ist nicht der einzige Grund herzukommen.
Aber es geht auch darum, um das Feeling, den Zusammenhalt, wie man das dann sieht, wie unterschiedliche Leute, die man nicht kennt, sich dann zusammentun und dann gemeinsam Zeit verbringen und die Zeit, die verfliegt, total schnell. Man hat die 20 Stunden jetzt fast gar nicht mehr gemerkt. Nur jetzt so die letzte halbe Stunde, nachdem wir das Feuer ausgemacht haben.
Und wer glaubt, eine solche Atmosphäre könnten nur verrückte junge Männer genießen, der irrt. In der Schlange steht auch die 57-jährige Christine.
Weil ich Kinder habe. Und Enkelchen. Ja, ist eine Familienveranstaltung.
Und diese Familienveranstaltung mit ihren Kindern und ihrem Enkelsohn habe ihr viel Spaß gemacht.
Sehr gut, gute Nachbarn gehabt. Und
Oliver Gerstmeier von Weco staunt jedes Jahr wieder aufs Neue, wie viele Menschen sich schon stundenlang in die Schlange stellen und darauf warten, dass er und seine Leute endlich die Werkstore öffnen. Und er staunt über die mit jedem Jahr wachsende Professionalität der Kunden.
Hier werden nicht mehr nur Stühle mitgebracht, hier werden sich Behelfszelte aufgebaut, auch gegen Witterungsbedingungen von oben. Das ist schon sehr schön anzusehen, ja.
Ums Ansehen geht es auch bei dem, was dann letztendlich über die Ladentheke geht. Möglichst schön, möglichst hoch und möglichst effektvoll soll das Feuerwerk sein. Neben den Überraschungspaketen sind der Trend inzwischen die Batterien- und Verbundfeuerwerke. Rund 50% des Umsatzes macht die Branche damit inzwischen, heißt es vom Verband der pyrotechnischen Industrie. Auch bei WEKO sind die Batterien der Verkaufsknaller.
Weil sie sehr bequem sind in der Anwendung, sie sind sehr standsicher. Und man kann das Feuerwerk halt auch zeitgleich genießen, ne? Und muss dann nicht die ganze Zeit nur zünden, sondern kann sich dann auch daneben stellen und wirklich die Effekte dann am Himmel begutachten und sich der Farben erfreuen.
Auch Björn aus dem Münsterland wird sich erfreuen. Mindestens 6 Pakete will er für sich mit nach Hause nehmen. Und obwohl er die ganze Nacht weit vorne in der Schlange stand, guckt er immer noch etwas säuerlich. Denn im vergangenen Jahr war er um 13.11 Uhr am Vortag des Werksverkaufs angekommen und damit noch Erster in der Schlange. Dieses Jahr haben ihm die 2 Jungs aus Troisdorf einen Strich durch die Rechnung und den Spitzenplatz gemacht. Nächstes Jahr also noch früher kommen?
Jetzt muss ich sagen, bin ich etwas wenig motiviert, mich jetzt nächstes Jahr noch früher anzustellen. Aber der Wahnsinn kommt ja jedes Jahr wieder und dann werde ich wahrscheinlich drüber nachdenken, doch nochmal ein Stündchen oder 2 eher zu kommen. Um vielleicht doch nochmal ihm mit dem ersten Platz streitig zu machen. Aber wie gesagt, das entscheidet sich immer kurz bevor wir losfahren.
Na, dann mal viel Spaß bei der Jahreswechselfeierei. Mit dieser Reportage von Jörg Sauerwein endet unser Podcast für heute. Thomas Schmidt in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.